Ja, wunderschönen guten Vormittag. Vielen Dank für dein Gebet, Jonas. Ich möchte euch eine Frage stellen gleich am Anfang. Und zwar, sagt euch der Begriff Meuchelmörder noch etwas? Was ist ein Meuchelmörder? Ein heimtückischer Mörder. Heimtückisch. Ja. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das soll das ein bisschen veranschaulichen. Das ist von einem Theater in Österreich, ja, ein Theaterstück. Und das heißt Meuchelmörder und Lavendellikör. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber das Bild war sehr passend. Ein anderes Bild ist das hier, spontane Lust auf Meuchelmord. Ja, dass sie... auch das ist keine Buchempfehlung. Ich habe mir ein paar Bücher der Autorin angeschaut. Das wirkt jetzt nicht sehr lebenswert, aber das Bild drückt doch aus, was ich heute sagen möchte. Meuchelmord bedeutet eigentlich, dass man vielleicht sogar etwas vorspielt, um dem anderen dann hinterrücks doch zu ermorden. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, der geht auch eigentlich um Meuchelmord. In zweierlei Hinsicht. In der einen Hinsicht Meuchelmord, weil es eine innere Einstellung beschreibt, die sehr mörderisch ist, aber auch, weil es ja, diese Einstellung gilt, selbst zu ermorden. Ich möchte euch heute eine etwas ungewöhnliche Herausforderung stellen, und zwar ist der Titel heute: Sei ein Heuchelmörder. Ja, sei ein Heuchelmörder. Ich habe mich in letzter Zeit mit verschiedenen Themen beschäftigt und wechselnd zwischen eigentlich den Früchten des Geistes und der anderen Kehrseite. Und zwischen Neid und Barmherzigkeit ist mir jetzt die Heuchelei untergekommen. Und ich hatte diese Predigt schon mal vorbereitet, hatte sie aber nicht beenden können. Und deswegen ist sie heute dran. Es ist ein Thema, das nicht so einfach ist, weil es ja jetzt nichts um was Angenehmes geht, aber es ist unglaublich wichtig. Deswegen ist heute der Aufruf an uns: Sei ein Heuchelmörder. In dem Sinne, dass ihr nicht die Heuchler ermorden sollt, bitte nicht. Aber, dass ihr eure Heuchelei vielleicht innerlich erkennt und diese ermordet, im übertragenen Sinn. Deswegen gehen wir heute ein bisschen auf die Reise. Wir wollen heute Heuchelmörder sein. Auf heimtückische Weise wollen wir erkennen, wie die Heuchelei sich breit macht und wie sie vielleicht in unserem Herzen Einhalt gefunden hat und wie wir sie dann hinterrücks ausreißen können und ermorden können. Es geht um Matthäus 23. Das wollen wir uns heute anschauen, das Kapitel. Wir werden uns durch dieses Kapitel durcharbeiten. Matthäus 23. Und das ist der Wahnsinn, dieses Kapitel, weil es eine absolute Abrechnung ist. Jesus hat die ganzen Kapitel vorher immer wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten Gespräche geführt. Immer wieder hat er beobachtet, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie zum Sabbat stehen, wie sie mit den Blinden und den Armen umgehen, wie sie im Tempel dienen. Immer wieder hat er es beobachtet und immer wieder hat er auch durchsickern lassen: Ihr habt ein Problem. Und in Kapitel 23 rechnet er mit ihnen ab. Da sagt er knallhart vor dem ganzen Volk, was das Problem dieser Leute ist. Und das ist die Heuchelei. Das heißt, wir befinden uns schon in den Zielgeraden. Danach geschehen noch einige Zeichen und Wunder. Jesus tut seine Wiederkunft ankündigen und dann geht es immer mehr in Richtung Kreuzigung. Und die Heuchler haben hier Fett wegbekommen. In 1. Petrus heißt es: Legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Deswegen ist die erste Aufforderung heute: Tötet die Heuchelei. Die Heuchelei muss weg, sie muss unbedingt weg. Wir möchten eine kleine Feindstudie machen. Diese Feindstudie ist die Heuchelei. Das heißt, wir müssen rausfinden, wie ist der Feind. Ja, wenn man einen Meuchelmord plant, das soll jetzt keine Anleitung für einen Mord sein, aber wenn man so etwas plant, da macht man sich natürlich vorher Gedanken. Man überlegt, wo geht die Person hin, hat sie Routinen, Rituale, trifft man sie immer wieder irgendwo. Und so müssen wir das mit der Heuchelei auch machen. Wie ist die Heuchelei? Wo kommt sie vor? Wie oft kommt sie vor? Wo finden wir sie? Um sie dann hinterrücks zu ermorden. Die Heuchelei finden wir in der Schrift einige Male. Ich möchte erstmal eine ganz normale Wortdefinition geben. Sich verstellen, unaufrichtig, scheinheilig reden und handeln. Also Heuchelei hat was mit Verstellen zu tun. Ja? Etwas zu tun, was man vielleicht selber nicht glaubt oder etwas zu sagen, was man nicht tut. Man verstellt sich irgendwie, man ist scheinheilig. In der Bibel gibt es einige verschiedene Worte dafür. Zwei habe ich hier rausgepickt, die am wesentlichsten sind. Das eine ist Chalak, ich weiß nicht, ob man das richtig so ausspricht. Und das andere, doch eher bekannt, weil es im Englischen auch so heißt, Hypocrite oder Hypocrites. Ja, Hypocrites. Und in der Wortbedeutung der ursprünglichen heißt das eine, das ist Hebräisch, heißt teilen. Etwas zu teilen, das ist erstmal ganz unverfänglich, einfach das Wort teilen. Ich teile Land auf, ich teile Beute auf, ich teile etwas auf. Aber das bedeutet genau auch den Kern der Heuchelei. Es ist eine Teilung. Es ist eine Teilung des Herzens. Heuchelei ist eine Teilung des Herzens. Das heißt, wenn wir die Heuchelei finden wollen, dann müssen wir darauf achten, sind wir geteilt in etwas? Haben wir in gewissen Ansichten, in gewissen Dingen, die wir vertreten, ist da eine Teilung? Das ist der Grundgedanke. Das Wort Chalak kommt 65 Mal vor, nur einmal bedeutet es heuchlerisch. Nur einmal. Ja, wir gehen das mal kurz hier ein bisschen durch. Heuchelei kommt 7-mal vor, der Heuchler an sich 17-mal. Heucheln 3-mal, heuchlerisch 1-mal im Alten Testament, in Hosea. Und insgesamt habe ich 28-mal, jetzt in der Übersetzung bei mir, 28-mal irgendwas mit heuchlerisch gefunden. 28-mal. Und die Hälfte davon, 14-mal, finden wir in Matthäus 23. Genau. So. In Matthäus 23 finden wir 50% der Heuchelei, der Worte. Das heißt, um den Feind zu inspizieren, müssen wir Matthäus 23 genau anschauen. Und Jesus benutzt hier in diesem Kapitel nicht nur Heuchelei. Das Wort Heuchler alleine kommt 6-mal vor. Ja, also nur das Wort Heuchler. Und dann gibt es noch heuchlerisch, heucheln und so weiter. Er benutzt aber auch blinde Leiter, Narren, Blinde, Schlangen, Otternbrut. Das heißt, es ist wirklich eine Abrechnung mit den Pharisäern der damaligen Zeit und mit den Gedanken, die sie hatten. Wir möchten jetzt die ersten 12 Verse lesen und dann gibt es einen Leitvers. Die ersten 12 Verse sind ein bisschen wie eine Einleitung. Jesus macht deutlich, er leitet ein, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, und dann später schreibt er genauere Details auf der Heuchelei. Wir lesen Vers 1 bis 12. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet, aber tut nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Nennt euch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Als Merkmal, wie man sich jetzt Heuchler vorstellen kann, könnte man diesen Satz hier nehmen. Also erstmal sind sagt Jesus, ihre Worte, sie sind sehr schwer. Was sie sagen, wiegt sehr schwer, aber ihre Taten sind leer. Übertragen in unsere Zeit vielleicht. Heuchelei ist, wenn du jemanden aus deinem Umfeld immer nur verurteilst, aber ihm nie unter die Arme greifst. Das ist Heuchelei. Heuchelei ist, wenn ich viel urteilen kann über jemanden, aber ich nie bereit bin, dieser Person auch nur einmal unter die Arme zu greifen und zu helfen. Das ist auch eine Art von Heuchelei. Ja, wir möchten jetzt schrittweise durchgehen. Die ersten 12 Verse sind zwei Dinge, die mir hier aufgefallen sind. Zwei Dinge. Einmal habe ich euch ein Gewicht mitgebracht. Ja, beim Kraftsport will man Gewicht haben und belastet sich extra. Im Alltag ist Gewicht meistens unangenehm. Lasten zu tragen bedeutet für uns alle Anstrengung. Und Heuchler sind sehr gut darin, sie sind Lastenleger. Ja. Wir schauen uns jetzt heute diese Punkte hier an, 8 Punkte, die in dem ganzen Kapitel 23 vorkommen, wie Heuchler sind. 8 Punkte, wie Heuchler sind. Das erste ist, sie sind Lastenleger. Sie sind chronisch belastend, ohne selber etwas zu tragen. Sie sind chronisch belastend, ohne selber etwas zu tragen. Und ich möchte euch mal so in die Gedankenwelt dieser Pharisäer mit reinnehmen und vielleicht auch ein bisschen so als Einleitung einige Punkte euch aufsagen, was Heuchelei ist und wie das in unserem Alltag aussehen kann, dieses Lasten zu legen auf andere. Und wir selbst schaffen es nicht, dieses Maß zu halten. Ich gebe euch einfach mal einige Gedanken mit, die ich für mich so entdeckt habe, die ich beobachtet habe, die ich aber vor allem auch bei mir selber gesehen habe. Eine mögliche Sache wäre der Gedanke, man darf nicht so viel Geld geben, wenn man im Ausland ist, weil es gefährlich ist. Was machen die mit dem Geld? Und ich habe, als ich im November in Gambia war, also nicht diese Reise, sondern die davor, da habe ich mit Franz ganz viel darüber diskutiert, wie macht man das jetzt mit Geld geben. Man sollte nicht zu viel geben auf jeden Fall. Geld ist auch nicht immer ideal, man sollte lieber eigentlich andere Sachen geben. Kindern nicht die ganze Zeit Süßigkeiten geben, das ist auch schlecht und das und das und so. Und ich habe ganz viel kritisiert daran, was man alles gibt und wie man gibt. Und ich war sehr knausrig auch. Ich habe gemerkt, dass ich richtig knausrig bin. Ja, nicht so viel immer, nicht so viel. Dann am letzten Tag waren wir auf dem Markt. Oh, Souvenirs. Da habe ich fett eingekauft für Priscilla und die Kinder. Habe ich fett eingekauft. So richtig viel Geld habe ich da gelassen. Und im Nachhinein ist mir gekommen, boah, das ist ja eklig. Das ist ja eklig, wie ich auf der einen Seite ein Maß ansetze, zu sagen, einfach vorsichtig und nicht immer so viel Geld geben. Das ist auch gefährlich. Da muss man aufpassen. Die könnten stolz werden. Oder das Geld macht die, verwirrt die. Und dann auf der anderen Seite baller ich das Geld in den Markt rein, weil ich dafür was kriege. Da hat es mich im Nachhinein richtig geschüttelt über mich selber. Und ich musste umkehren und Buße tun. Und ich habe diese Heuchelei ermordet und hoffe, dass ich sie auch in Zukunft gar nicht mehr zulasse. Aber das ist ein Punkt, der kann passieren. Eine weitere Punkte sind vielleicht der Gedanke, halte dich an die Satzung, die ist wichtig. Aber du kommst vielleicht selber nicht mal zur Gebetsstunde. Räum dein Zimmer auf, mein Kind. Aber die Garage sieht aus wie Sau. So viel Geld als Gemeinde für Räume ausgeben, für Ausstattung, muss es wirklich immer die beste Qualität sein? Kann man auch ein bisschen weniger ausgeben? Schaffen wir es nicht billiger? Was fährst du für ein Auto zu Hause? In was für einem Haus wohnst du? Natürlich immer nur Budget. Ja, immer nur das Billigste. Ja. Du tadelst vielleicht Aktionen, Projekte, du tadelst Jugendleiter, aber selbst gehst du nicht mal zum Büchertisch oder auf eine Missionsreise mit. Du ärgerst dich vielleicht über Eltern, die ihre lauten Kinder nicht in den Griff kriegen und die vom Gottesdienst ablenken. Soll das? Aber in deinem Kopf kreisen den ganzen Gottesdienst über Gedanken, über die Arbeit, über Fußball, über Filme, über Dienste, über das Mittagessen oder ein Gartenprojekt, das du vielleicht gerade anlegen willst, die du nicht in den Griff kriegst während der Predigt. Vielleicht kommen dir diese Gedanken bekannt vor. Das Tückische dabei ist, es ist nicht falsch, was man manchmal sagt. Es ist nicht falsch, darüber nachzudenken, wie kann ich weise Geld geben, ohne dass es schlecht wird? Wie kann ich ja, ein bisschen Geld einsparen, damit wir nicht einfach unnötig Geld rauswerfen. Das sind keine falschen Gedanken. Falsch macht es die Heuchelei dahinter. Das ist das Problem. Es ist gut, wenn die Kinder lernen, ruhig zu sein. Da brauchen wir gar nicht reden. Es ist gut, wenn die Kinder lernen, ruhig zu sein. Aber es wird falsch, wenn du eigentlich selber in deinem Kopf permanent abgelenkt bist. Aber du von Eltern erwartest, dass sie ihre Kinder gefälligst im Griff haben, weil sie ablenken. Das macht's falsch. Das macht's ganz falsch. Und das müssen wir überprüfen. In unserem Kopf müssen wir überprüfen, ob dort Heuchelei herrscht. Ansonsten legen wir Lasten auf andere und wir selber sind nicht bereit, mit dem Finger an uns zu arbeiten. Hinterrücks sollten wir anfangen, solche Heucheleien aus unserem Leben zu verbannen. Der zweite Punkt, im zweiten Teil von Vers 1 bis 12. Ich lese nochmal. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ich habe euch meine Urkunde mitgebracht. Ja, das ist meine Bachelor-Urkunde. Ja. Und ich bin da gar nicht so stolz drauf, weil es wirklich ein einfaches Studium ist. Aber stellt euch mal vor, ihr macht ein Studium und am Ende werden die Urkunden verteilt. Ich habe sie per Post zugeschickt bekommen, ganz unromantisch. Aber stellt euch das mal so altmodisch vor. Ihr steht, sitzt in den Reihen und dann alle kriegen ihre Urkunde, alle kriegen ihren Titel. Und du wartest und es passiert nichts. Auf einmal ist die Veranstaltung vorbei. Und dann fragst du, hey, ich habe meinen Titel nicht bekommen. Und dann sagen die, ja, da war keiner mehr übrig. Hä? Ja, du kannst keinen Titel haben, weil es gibt keinen mehr für dich. Die sind schon alle vergeben jetzt. Und das ist das, was dieser Text hier eigentlich sagen möchte, nämlich der zweite Teil vom Text. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Was hier der Text sagt ist, alle Titel sind schon vergeben. Ihr braucht nicht mehr euch nach Titeln ausstrecken, denn sie sind schon vergeben. Du brauchst nicht ein Rabbi werden. Es gibt schon welche. Ja? Ihr Brüder seid alle gleich. Ihr braucht nicht Pastor sein. Es ist nicht verkehrt, einer zu sein. Aber gerade in afrikanischen Ländern ist es oft ein unglaubliches Statussymbol. Bist du Pastor, dann bist du was. Dann gehört dir zum Beispiel auch der Zehnte. Ganz wichtig. Ja? Also Titel sind ein Problem. Und die Heuchler, die sind Titelgeier. Die wollen einen Titel haben, weil sie dann was sind. Weil sie dann sagen können, was sie sind. Weil sie dann nach außen preisgeben können, was sie sind. Ein Heuchler will einen Titel. Er will vielleicht einen Dienst, er will eine Aufgabe, damit gesehen wird, wie toll er ist und was er macht. Ich will das haben, weil ich dann gesehen werde. Das heißt, Heuchler sind Titelgeier. Sie wollen öffentliche Anerkennung für ihre Werke. Jesus lehrt uns in Matthäus 6 aber was anderes. Er sagt, wir sollen das im Stillen machen. Am besten so, dass keiner es mitbekommt, was wir für gute Werke tun. Aber ein Heuchler will, dass man es nach außen hin sieht. Und oh, da muss ich mich auch häufig überprüfen, wie sehr ich nicht doch auch Beispiele benutze, was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe und was wir wieder tun. Ah, das geht so schnell, weil man ja ein Zeugnis auch sein möchte. Ja. Aber ein Zeugnis verherrlicht Gott. Und wenn ich von meinen Werken rede, verherrliche ich meine eigene Gerechtigkeit. Der nächste Abschnitt behandelt jetzt eigentlich die Wehrufe der Heuchelei. Wehrufe, Jesus ruft aus, oh, wehe euch. Und das sind 7 bis 8 Wehrufe. Es ist ein Ausdruck von Schmerz. Ein Ausdruck von Schmerz. 7 bis 8, weil ein Vers erst in älteren Handschriften drin ist. Den lassen wir heute auch mal weg, aus Zeitgründen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie nicht zur Schrift gehört. Aber aus Zeitgründen hat es für mich jetzt auch gepasst, dass er in meinem Text jetzt gar nicht flüssig drin steht. Genau. Aber es sind insgesamt 7 bis 8 Wehrufe, die wir in diesem Text finden. Und diese Wehrufe schauen wir uns jetzt noch genauer an. Ein Ausdruck von Schmerz, wo Jesus richtig Schmerzen kriegt, wenn er darüber redet. Und das ist Heuchelei. Heuchelei ist schmerzhaft, auch wenn man es bei sich selbst erkennt. So wie ich das erkannt habe, als ich auf dem Markt gewesen bin. Das tut weh. Ja, wir lesen Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen. Heuchler sind Türenschließer.
Ach, der Tisch ist jetzt frei, dann kann ich es auch hier vorne hinlegen. Ist okay. Heuchler sind Türenschließer.
Sie machen Türen zu. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Türen? Ja, Jesus meint hier natürlich ganz deutlich, sie verschließen das Reich der Himmel. Das heißt, sie machen für Menschen die Gemeinschaft mit Gott dicht. Es sind einige Dinge eingefallen. Natürlich die Tempelreinigung, wo Jesus das ganz deutlich herausstellt, ihr verschließt die Tür Gottes aufgrund von Geld. Leute müssen erst kaufen, um dann reinkommen zu können. Das ist fatal, das geht nicht. Das hört es auf. Hört auf, Türen zu verschließen. Ja, auch Petrus hat einen fatalen Fehler gemacht. Er ist nämlich in die Heuchelei abgerutscht. Und das möchte ich euch kurz vorlesen in Galater 2, Vers 13. Es ist nämlich spannend, dass gerade Petrus, es gibt ganz wenig Vorkommnisse von Heuchelei. Und auch vor der Warnung vor Heuchelei. Im Neuen Testament, in den Briefen eigentlich ganz, ganz, ganz wenig. Eigentlich fast gar nicht. Und das Einzige, wo wir es finden, ist zweimal auch mit Petrus in Verbindung. Einmal eben in dem Petrusbrief legt es ab, die Heuchelei. Und dann aber in Galater 2, Vers 13, wo Paulus Petrus angreift und sagt, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Heuchelei hat fortgerissen, hat die Tür zugemacht für die Menschen der Nationen in diesem Fall. Sie haben sich abgesondert, sie haben gesagt, wir sind hier die gläubigen Juden und wir machen das so und so und ihr Nationen, ihr könnt da jetzt gerade keinen Teil dran haben. Er hat die Tür zugemacht. Sie sind Türenschließer gewesen. Ja, wenn wir die Person ansehen, wenn wir soziale Gruppen ausgrenzen, wenn wir ja, solche Dinge tun, dann sind wir Türenschließer für das Reich Gottes. Wie herzlich sind bei uns Gäste willkommen? Wir haben damals Huttum als unglaublich herzlich empfunden, deswegen sind wir hergekommen. Und ich denke, das ist eine Stärke von euch. Gäste sind hier willkommen. Und jeden, den wir hier mit hergebracht haben, der hat sich angenommen gefühlt und wirklich willkommen geheißen. Und das ist schön, das ist gut. Das ist ein Zeichen dafür für eine mindere Anzahl an Heuchelei. Ja, wenn man sich wohlfühlt und wenn man angenommen wird. Wenn der Weg frei ist, das Wort Gottes zu hören. Wie ist es aber mit Gesprächen mit unseren Nachbarn, unseren Kollegen? Wie verschlossen sind wir? Ich habe mich die Frage gestellt, weiß ich eigentlich, wie meine Nachbarn und wie meine Kollegen auf meinen Glauben reagieren? Kenne ich deren Reaktion? Bei meinen Nachbarn weiß ich das, weil wir mit denen ganz viel zu tun haben und natürlich schon viel über den Glauben geredet haben. Aber bei so manchen Kollegen, die meide ich irgendwie, weil mit denen will ich gar nicht richtig ins Gespräch kommen. Und dann ist da aber eine verschlossene Tür, weil ich weiß noch nicht mal, wie die auf den Glauben reagieren. Und das ist schade, weil damit ist eine Tür zu. Wenn ich in den Kontakt mit jemandem trete und ich komme über Glauben zu reden und der sagt, na, damit will ich nichts zu tun haben, okay, dann hat er die Tür zugeschlagen. Aber wenn ich nicht mal weiß, ob der nicht vielleicht Interesse hat, vielleicht sitzt da einer jeden Tag neben mir und der brennt eigentlich und hat Fragen und will gerne was wissen und ich weiß es nicht mal, weil ich nicht den Mut habe, die Tür aufzumachen und über den Glauben zu reden. Über den Glauben zu reden, nachzufragen. Ja, Türöffner oder Türschließer? Auch als Vater und gerade als Ehemann muss man sich immer wieder die Frage stellen, bin ich ein Türöffner für das Evangelium zu Hause, indem ich ein Vorbild lebe, das Gott wohlgefällt, oder bin ich ein Türschließer durch meine Aussagen, durch meine Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe? Öffne ich die Tür für das Evangelium oder verschließe ich es, weil meine Kinder abgeschreckt sind von dem, was sie an mir sehen? Wir lesen die nächsten Verse, oder den nächsten Vers, den nächsten Wehruf. Vers 15 dann. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr zieht über das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Das ist eine ziemlich dramatische Aussage. Und ich bin froh und dankbar, dass dass Bibeltreue einen davor bewahrt, sowas zu machen. Aber trotzdem sind wir nie gefeit davor, nicht auch sowas zu machen. Aber als Beispiele hier, ja, die Juden haben Proselyten gemacht, das sind quasi Neubekehrte, die sind rumgelaufen und haben Menschen zu Juden gemacht. Ja, also kann man natürlich jetzt nicht in der Abstammung her, aber sie haben Leuten gesagt, ja, betet unseren Gott an. Das haben die gemacht und dann haben sie eigentlich die Tür wieder zugemacht. Ich möchte es wie mit einem Strick machen. Ja. Sie haben eigentlich einen Strick gemacht, ein Lasso, ich hatte jetzt kein Lasso, aber damit geht's auch, ja. Sie haben ein Lasso gemacht, haben damit jemanden eingefangen und dann, als sie ihn hatten, haben sie es einfach ganz festgezogen und die Luft ging aus. Ja. Und das passiert, wenn man Menschen sagt, ja, wenn du nur gläubig wirst, ey, Jesus ist das Allerbeste und es ist immer nur alles super. Und ey, Jesus, und das ist alles richtig, richtig cool. Und ey, der hilft mir immer und das ist alles so cool. Und wenn die Person aufgrund dessen zu Jesus kommt und dann aber merkt, oh, ich dachte, jetzt ist mein Leid vorbei. Das stimmt ja gar nicht. Ich dachte, ich werde nur noch gesegnet und habe Geld. Das stimmt aber auch nicht. Dann geht die Schnalle zu und die Leute merken, ah, ich bin schlimmer dran als vorher. Ja. Und das ist das, was die Juden gemacht haben. Sie haben Neubekehrte zu Söhnen der Hölle gemacht. Und ein dramatisches Beispiel für mich, ich war vor ein paar Wochen, Monaten auf der Taufe von meinem kleinen Neffen. Und es ist, Kindertaufe ist genau das. Es wird scheinheilig, wird den Leuten gesagt, dein Kind ist gerettet, wenn du es taufen lässt. Aber es ist so falsch, es stimmt nicht. Die Bibel gibt keinerlei Grundlage dafür zu sagen, mein Kind ist gerettet, weil ich es taufen lasse. Es ist einfach falsch. Und das ist genau das, was der Text hier meint. Sie ziehen über das Land, es wird getauft und gesagt, ja, dein Kind ist gerettet. Und dann sind erwachsene Menschen da, die meinen, ich komme in den Himmel, weil ich bin noch getauft als Kind. Und sie sind eigentlich Söhne der Hölle, weil sie Jesus nie erkannt haben, die Botschaft nie richtig verstanden und gehört haben, nie Buße über ihr Leben getan haben. Sie werden eigentlich den Meuchelmördern der Heuchelei zum Opfer. Und vielleicht bist du auch, vielleicht hast du auch solche Sachen in deinem Kopf, vielleicht hast du falsche Wahrheiten, auf denen du dich ausruhst. Vielleicht bist du selbst als Kind getauft und denkst, das ist doch eigentlich genug. Oder du hast viele Werke getan, du bist eigentlich ein guter Mensch und ruhst dich darauf aus und denkst, das wird dich zu Gott bringen. Dann bitte werde frei davon, indem du dich Jesus zuwendest und das Evangelium anfängst zu verstehen. Dich mit Christen unterhältst und nachfragst. Sie vertreten eine fatale Werksgerechtigkeit. Heuchler vertreten eine fatale Werksgerechtigkeit. Und da müssen wir auch aufpassen, dass auch wir das nicht in unserem Alltag auf andere ablegen. Du musst gut sein, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Das mag man ja manchmal bei Kindern gerade sehr herausfordern. Ja. Du darfst nur mit mir sein, wenn du ein guter Junge bist. Ja. Du musst immer viele gute Werke tun und dann ist alles in Ordnung bei uns. Es muss ausgewogen sein. Okay. Der nächste Punkt, den wir hier sehen, Gabenanbeter. Sie sind Gabenanbeter. Vers 16. Wehe euch, blinde Leiter, die ihr sagt, wer irgend beim Tempel schwört, das ist nichts. Wer aber irgend bei dem Gold des Tempels schwört, ist schuldig. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer irgend bei dem Altar schwört, das ist nichts. Wer aber irgend bei der Gabe schwört, die darauf ist, ist schuldig. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm, bei allem, was darauf ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehnt... Ah, stopp, genau, bis 22. Und dem, der darauf sitzt. Sei kein Gabenanbeter. Zusammengefasst, sie lieben die Gabe mehr als den Geber. Natürlich geht es jetzt nicht um ein menschliches Bild. Es ist ein bisschen ein nicht ganz einfaches Bild. Ich habe euch mal eine Gabe mitgebracht. Ja, ein Schaf habe ich noch schnell aus Jemimas Kiste rausgeholt, dass man das Opferschaf da stellen soll. Genau. Also die Pharisäer haben hier den Fehler gemacht, sie haben angefangen nur noch auf die Gaben zu sehen, die die Leute gebracht haben. Ja, die Schlachtopfer, die Tiere, das Gold, das eingelegt wurde in den Tempel. Sie haben diese Gaben gesehen und das war ganz besonders viel wert. Wenn jetzt jemand einen Eid geschworen hat auf die Gabe, oh, das war wichtig, dass man das hält. Wenn jemand auf dem Altar geschwört hat, ja, nicht so wichtig. Dinge oder Gaben werden wichtiger als Gott selbst. Ich habe einen Trend entdeckt und der geht über Gaben, geistliche Gaben. Also jetzt das Bild übertragen, es gibt Gaben, die wir Gott bringen und es gibt Gaben, die Gott uns gibt. Und auch bei Gaben, die Gott uns gibt, seien es geistliche Gaben, materielle Segen, egal was, da kann uns das, genau dieses Prinzip kann uns da passieren und zu einer Heuchelei werden. Wenn wir nämlich anfangen, Gaben und Fähigkeiten ganz besonders zu betonen und zu feiern. Und ich habe den Eindruck, es gibt so einen Trend in manchen Gemeinden, dass man geistliche Gaben so ganz besonders betonen muss. Jeder muss seine Gabe finden und du musst deine Gabe herauskriegen und das ist ganz wichtig. Und ich bin selbst, habe davon profitiert, dass ich mich ausprobieren durfte, dass ich meine Fähigkeiten entdeckt habe. Das ist gut, aber Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20 etwas ganz Wertvolles darüber, wenn es um Gaben gibt und das, was Gott uns gibt. Lukas 10, Vers 20, da sind die Jünger unterwegs in der Allmacht Gottes, gehen sie raus und sie tun Dämonen austreiben, sie tun von Menschen vom Reich Gottes erzählen, sie kommen wieder und sind ganz begeistert, stehen sie vor Jesus und sagen, wow, hey Jesus, das ist Wahnsinn, was wir hier machen konnten. Ja. In Vers 20 sagt Jesus dann zu ihnen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Das ist ein falscher Fokus, wenn wir zu sehr Gaben betonen. Es geht ja um den Geber. Wir sollen Gott loben dafür, was er getan hat und dass wir eine Vielfalt haben. Dass es jemanden gibt, der in der Technik sitzt, dass es jemanden gibt, der predigt, dass es jemanden gibt, der das Abendmahl macht, dass es jemanden gibt, der putzt, dass es jemanden gibt. Das ist Gottes Vielfalt, die er geschenkt hat und dafür dürfen wir Gott danken. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, dass die Gaben uns wichtiger werden als der Geber. Auch bei uns selbst. Wenn ich nur noch mich um meine Fähigkeiten und Gaben kümmere, es geht um Gott. Da kann eine Teilung passieren, dass ich den Geber nicht mehr sehe, sondern nur noch die Gaben. Und diese Teilung wollen wir verhindern, das wollen wir rausreißen, das wollen wir heimtückisch morden. Der nächste Punkt ist, sie sind Kümmelprediger. Was meint das? Dazu müssen wir unbedingt den Text lesen, sonst kann man es schwer verstehen. Der nächste Weheruf. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seht, das Kamel aber verschluckt. Ich finde diesen Text super. Er hat so viele lustige Bilder, aber er ist auch ganz deutlich. Ja. Und der Punkt ist, es sind Kümmelprediger. Stellt euch mal vor, die Diskussion entbrennt, darf jetzt in dem Abendmahlbrot Kümmel drin sein oder nicht? Könnte passieren, oder? Es gibt Gemeinden, die diskutieren darüber. Welches Brot und wie und so und so. Und manche Dinge muss man diskutieren. Aber es gibt doch Dinge, die sind einfach unnötig. Und vor allem nicht wichtig. Und wenn man sie wichtig macht, hat man ein Problem, weil dann landet man in der Heuchelei. Und das haben die hier gemacht. Sie haben darauf geachtet, dass ja auch die Minze, die gebracht wird, und der Dill und der Kümmel, die müssen auch ja alles immer verzehntet werden. Ganz wichtig. Sie halten sich mit Kleinigkeiten auf. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich ein großes Problem mit, denn das ist bei uns, kann das auch passieren. Ja, und bei mir selber. Egal, ob ich mit meinen Nachbarn rede, mit meinem Umfeld rede oder ob ich hier vorne stehe und rede, ich kann so schnell ein Kümmelprediger werden. Ja, ich kann so schnell etwas vormachen und mich mit Kleinigkeiten aufhalten, aber es geht eigentlich um gerechtes Gericht und Barmherzigkeit und den Glauben. Lehren wir Handlungen oder stärken wir den Glauben? Es ist viel leichter für mich, zu euch zu sagen, macht jeden Tag stille Zeit. Das ist auch richtig, aber mein Ziel soll nicht sein, ein Dogma aufzustellen, sondern mein Ziel soll es sein, den Glauben zu stärken, dass die Leute stille Zeit machen wollen. Ich kann den Glauben daran stärken, durch meine Predigt zu sagen, Gottes Wort zu lesen, das hilft dir wirklich. Der kann reden durch das Wort zu dir. Denn ich glaube, das Problem der stillen Zeit ist nicht, dass wir es nicht könnten oder wollten oder sonst was, sondern dass wir oft nicht glauben, dass es wirklich Macht hat, meinen Tag zu verändern. Und das ist oft das Schwierige, dass man lieber einen Satz sagt und sagt, mach das so, anstelle wirklich zu überlegen, ich möchte meinen Glauben daran, mein Vertrauen stärken. Aber es geht so schnell. Und eben genauso auch ich. Genauso auch mit Ehepartnern, Kindern, Geschwistern. Was lehre ich, was sage ich? Was ist mir wirklich wichtig? Ja, ich merke das jetzt in der Erziehung, ist das Wahnsinn. Man muss so viel, muss man wirklich auch klar und konkret sagen. Man muss Ansagen machen. Das ist auch wichtig. Und dann vergesse ich manchmal über die Barmherzigkeit und den Glauben zu reden. Und manchmal bin ich auch ungerecht und nicht scharf in meinem Urteil über mein Kind. Aber das sind die wesentlichen Dinge. Da muss ich immer wieder zurück. Tadel muss sein. Erziehung muss sein, Konsequenzen müssen sein, aber ich darf die wichtigen Dinge, die meine Kinder betreffen, nicht vernachlässigen. Egal, ob sie jetzt Kleinkinder sind oder Erwachsene. Genauso auch in unserem Umfeld. Die wichtigen Dinge dürfen wir nicht vernachlässigen. Ja, der nächste Punkt: sei kein Reinheitskontrolleur. Sie waren Reinheitskontrolleure. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Abschnitt, wo wir uns nochmal 5 Minuten aufhalten wollen. Abvers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schlüssel und der Schüssel, innen aber sind sie voll von Raub und Unheilhaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schlüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So erscheint auch ihr zwar von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Hier haben wir zwei Wehrufe drin, die beide Male das gleiche aussagen. Das eine Bild ist der gute alte Becher, ja, ein Edelstahlbecher, der wunderschön von außen poliert ist, ja, wo man denkt, oh, schön sauer, da trinke ich jetzt ein Glas Wasser draus. Und dann innen ist noch Dreck drin. Sind Haferflocken, wäre nicht so schlimm, das zu trinken. Aber innen verdreckt, äußerlich sauber. Schön, schön sauber gemacht. Ja. Von außen poliert, doch innen übel dran. Das zweite Bild ist das gleiche, ja, das mit den Gräbern. Das sagt eigentlich genau das gleiche aus. Sei kein Reinheitskontrolleur und guck nicht nur auf außen. Heuchler sind außen ganz korrekt, doch innen voll verdreckt. Ja. Heuchler sind außen ganz korrekt, doch innen voll verdreckt. Und wisst ihr, deswegen ist mir die Heuchelei, deswegen habe ich überhaupt darüber gepredigt, weil mir eins aufgefallen ist. Die Heuchelei und Barmherzigkeit, die gehen in der Schrift oft Hand in Hand. Warum? Weil im Alten Testament häufig die Juden etwas getan haben und dann wurden sie zu Heuchlern in ihren Taten und dann fordert Gott sie auf, Barmherzigkeit zu üben, weil sie es verlernt haben. Wir haben das beispielsweise in Jesaja 58, da kommt es vor, Da geht es um das Fasten. Ich zitiere es jetzt aus Zeitgründen nicht. Da geht es um das Fasten und dann sagt er, ihr fastet, ihr knechtet euch, ihr schaut trüb drein, ihr kasteit euch, ihr hungert, aber ihr vernachlässigt die Witwen und die Waisen, ihr kümmert euch nicht, ihr seid ungnädig, unbarmherzig gegenüber denjenigen, denen ihr begegnet. Weil sie Gott gefragt haben, warum hörst du denn unser Fasten nicht, warum hörst du denn unsere Taten nicht? Weil sie unbarmherzig und ungnädig waren. Und das Gleiche passiert ähnlich in Sacharja, und das ist für mich prägnanter, die Stelle möchte ich lieber nochmal genauer betrachten als Jesaja. Und zwar in Sacharja, da geht es auch genau darum, sie hatten Fastentage eingeführt, und zwar als Gedenken für schlimme Dinge, die passiert sind. Ja, es war nach dem Exil, sie waren wieder am Aufbau, der Tempel wurde neu aufgebaut, und sie hatten aber einen Tag eingesetzt, wo sie gefastet haben, gesagt haben, oh, der Tempel ist zerbrannt, oh Herr, schenkt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Hatten sie eingeführt. Okay, Jahr für Jahr haben sie gefastet an diesem Tag, in diesem Monat. Und dann waren sie beim Tempelaufbau. Und jetzt haben sie gefragt, naja Gott, müssen wir, also oder Jesaja, wie sieht es denn aus, müssen wir jetzt noch fasten? Ist es jetzt überhaupt wichtig, dass wir noch weiter fasten für den Tag? Weil der Tempel wird doch jetzt wieder gebaut. Und dann in Jesaja 7 gibt es die Antwort auf diese Frage, und das ist keine Ja- oder Nein-Antwort, sondern Sacharja, also und das Wort des Herrn erging an Sacharja, indem er sprach, Sacharja 7 ab Vers 8, und das Wort des Herrn erging an Sacharja, indem er sprach, so spricht der Herr der Herrscher und sagt, übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und sind keiner auf das Unglück seines Bruders in euren Herzen. Das ist das große Dilemma. Wenn es anfängt, dass Traditionen, Strukturen uns so eng werden, dass wir nicht mehr nach links und rechts gucken. Wir gehen sonntags in den Gottesdienst, spulen unser Programm ab, fahren nach Hause und übersehen ansonsten, was die Menschen für Nöte und Probleme haben. Es ist uns nicht mehr wichtig, wir sehen es nicht mehr. Und immer wenn sowas Einhalt gebietet, dass Traditionen wichtiger werden, dann kommt auch der Aufruf, übt Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Güte, ein gerechtes Gericht. Deswegen sagt Jesus das auch so häufig zu den Pharisäern. Was ist wirklich wichtig? Ich will keine Schlachtopfer, sondern Barmherzigkeit, genau. Das sagt er ein paar Kapitel vorher, einige Kapitel vorher sagt er das. Ja, es geht nicht um Schlachtopfer, es geht um Barmherzigkeit. Denn die Schlachtopfer können anfangen zu stinken. Heuchler sind außen ganz korrekt, doch innen voll verdreckt. Wie viel achtest du auf äußere Reinheit? Wie viel darauf, was für einen Eindruck du nach außen machst? Ich habe mich jetzt seit langer Zeit, also ich bin jemand, das ist bei mir auch nicht unbedingt lobenswert, aber ich habe dann irgendwann eine Wolle auf dem Kopf, ja, und dann bin ich verwildert im ganzen Gesicht, weil ich einfach oft auch nicht dran denke, weil ich so viel mache den ganzen Tag und irgendwie immer unterwegs bin. Und dann habe ich gestern mal wieder so eine Grundhygiene gemacht, ja, und das tut einfach gut, ist einfach wichtig. Ja. Also das, was ich jetzt sage, soll jetzt nicht ein Plädoyer dafür sein, dass man sich nicht pflegt oder so. Aber wie sehr ist es dir wichtig, dass du nach außen hin alles richtig machst? Wie sehr ist es dir wichtig, dass du nach außen 100% alles in dein Kästchen passt und keiner dir was sagen kann? Ja, manche reagieren ja ganz dramatisch, wenn man ihnen sagt, du hast einen Fleck. Ja, das zeigt einfach unsere Reaktion auf Äußerlichkeiten. Ja, oh nein, da ist ein Fehler an mir. Ja, das zeigt, dass auch wir als Menschen so sind, dass wir darauf achten. Ja, wie sehr pflegst du dein Äußeres? Und wie sehr pflegst du alles andere nach außen hin? Sei es jetzt zu Hause, dein Zuhause oder dein Auto, egal was. Wie sehr pflegst du dein Äußeres? Und nochmal möchte ich betonen, Gott ist ein Gott der Ordnung und der Schönheit. Es ist gut, dass aufgeräumt ist. Es ist gut, dass wir putzen. Es ist gut, dass wir das alles machen. Aber das Wichtigste ist nicht Struktur und Ordnung und das Gesetz ist zu tun, sondern Barmherzigkeit, Glaube und ein gerechtes Gericht. ist in der Priorität weit, weit drüber. Und wisst ihr, was interessant ist? Diese drei Dinge, Barmherzigkeit, Glaube und ein gerechtes Gericht, die kann man nicht strukturieren. Die kann man nicht organisieren. Denn die sind situativ. Ich kann planen, dass ich am Sonntag in den Gottesdienst fahre. Aber ich kann nicht planen, dass auf dem Weg zum Gottesdienst da einer eine Panne an der Straße hat und Hilfe braucht. Das kann ich nicht planen. Ich kann Gott bitten, bitte Herr, schenk mir heute eine Möglichkeit, dich zu verherrlichen. Und dann schenkt er das. Aber Barmherzigkeit, Glaube und ein gerechtes Gericht, das sind situative Dinge. Und die kann ich nicht trainieren und üben und planen, sondern die erwachsen aus einem geistlich reifen Charakter. Und die werden selbstverständlich für jemanden, der in Christus wächst, der groß wird in Christus. Das heißt, wir können nach außen von Disziplin und Stärke protzen. Aber man hat keine Barmherzigkeit in sich. Und im Gegenteil, manchmal ist es genau die Disziplin und die Stärke, die wir nach außen hin zeigen, die uns innerlich wahnsinnig unbarmherzig gegenüber anderen machen. Weil es ja meine Disziplin ist. Ich schaffe das, ich kann das. Warum machen die das nicht so? Was ich faszinierend finde, ist, Gesetz und Struktur sind eine enorme Hilfe. Sie bringen uns voran und machen uns Deutsche besonders effektiv. Und im Kontrast zu Gambia ist das einfach Wahnsinn. Ja? Also die deutsche Effizienz ist genial und hat uns ganz viel gebracht, unter anderem den Wohlstand, den wir heute haben, die Freiheit, die wir heute haben, zu verkündigen, ja, zu investieren in Menschen, finanziell unabhängig zu sein, das ist durch Struktur und Ordnung entstanden. Und das ist gut, das ist wichtig. Jede Gemeinde hat Strukturen. Das ist auch gut und normal. Jede Gemeinde hat eine Geschichte, jede Gemeinde hat Strukturen. Aber kennt ihr die Gefahr von Struktur? Kennt ihr die Gefahr von Struktur? Einige nicken. Weil wir es selbst in unserem Herzen erfahren, Strukturen können ganz schnell der Anzünder für Heuchelei werden. Sie können ganz schnell die Heuchelei befeuern, weil sie ein Deckmantel sind. Es scheint alles so schön zu sein. Ein Gemeindeplan ist übersichtlich und hilft, dass kein Durcheinander herrscht. Brauchen wir. So wie es auch in Korinther sagt, wir sollen alles schön nacheinander, es soll einen Plan geben, es soll nicht unordentlich sein und durcheinander und jeder redet, wann er will. Nicht gut. Aber es können am Sonntag mehrere Personen laut Plan ihre Aufgabe erledigen. Egal ob Leiter, Kinderstunde, Predigt, Musikteam, egal wer. Es kann ein rahmenstruktureller, wunderbarer Gottesdienst gewesen sein, aber das Herz dahinter war leer. Das Herz dahinter ist einfach kalt. Und das Allerschlimmste, das wäre ja nicht mal das Problem, das Allerschlimmste ist, es fällt keinem auf. Das ist absolut nicht sichtbar, weil man eine Struktur hat, die das Ganze schützt. Und ich selbst habe auf der Kanzel gestanden und ich wusste, das, was ich jetzt predige, das muss ich predigen, weil Gottes Wort das sagt jetzt, aber ich bin kalt. Mein Herz ist geteilt heute Morgen, weil Sünden in meinem Leben sind und ich hier stehen muss und Gottes Wort predigen muss. Und das teilt mich auf. Und das ist das, was Heuchelei ist. Es teilt. Und niemandem fällt es auf. Es können sogar Leute sagen, oh, das war super. Und ja, durch Gottes Gnade kann er sowas sogar nutzen. Aber Struktur steht in der Gefahr, Heuchelei zu schützen. Nach außen scheint alles super, aber nach innen ist alles dreckig. Im schlechtesten Fall kann unsere Struktur unsere geistlichen Schwächen übertünchen. Becher ist sauber, aber innen fängt er an zu schimmeln. Und wisst ihr, für mich war der Knackpunkt, als ich das erste Mal in Hutturm das freie Abendmahl so erlebt habe, wie wir es auch heute feiern, gefeiert haben, dass das eine wunderbare Sache ist. Es ist eine wunderbare Sache, weil es zeigt, wie das geistliche Leben der Brüder ist. Wird nur rumgesülzt und gestammelt und jeder versucht, sich irgendwas rauszudrücken, dann merkt man, das ist eine Atmosphäre. Wenn keiner vorbereitet ist und jemand da sitzt und denkt, jetzt haben wir schon 5 Minuten Stille, jetzt muss ich auch noch irgendwas sagen, das spürst du. Das merkst du. Du merkst auch, wenn gar nichts kommt. Das merkst du. Und dann weißt du Bescheid über die Qualität in der Gemeinde. Das ist wunderbar, weil es frei ist und dadurch transparent. Du siehst, was Sache ist. Und wenn mal ein Sonntag dabei ist, wo alle Brüder nichts haben, was passieren kann, und einer rettet vielleicht die Struktur, indem er doch was Gutes gesagt hat, dann ist es offenbar und es ist wunderschön, weil es ehrlich ist, weil es offen ist, weil es nicht geschützt, krampfhaft geschützt ist, sondern weil es ehrlich ist. Und wenn ich unter der Woche von Christus begeistert war, dann kann ich das doch im Abend mal wunderbar weitergeben. Ja? Aber das zeigt Transparenz und das ist für mich so wertvoll geworden. Deswegen haben wir das in Vilshofen auch übernommen und da kämpfe ich für, dass wir das weitermachen, weil es so wichtig ist, dass wir uns nicht alles strukturieren lassen. Struktur ist wichtig und es braucht auch Predigt, es braucht eine Vorbereitungszeit und auch die Brüder müssen sich vorbereiten fürs Abendmahl. Ja? Aber wenn ein gewisser Teil, der Bereich, wo wir an den Herrn denken, frei sein darf, dann ist das wunderschön. Und umso schöner, wenn Leben da ist, wenn unterschiedliche Beiträge da sind, wenn man aufeinander hört, was der andere gesagt hat und darauf reagiert. Ich finde, das ist was so Lebendiges. Und das kann man genauso auch ins Gebet übernehmen. Wir haben in Vilshofen angefangen, einfach auch nur zu beten, inspiriert natürlich auch von Huttum, dass man einfach sich hinsetzt und wir haben einfach nur einen Psalm gelesen und dann wurde gebetet. Und wir sind sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir sammeln keine Anliegen heute, sondern wir beten einfach nur. Und das ist erstmal komisch, weil du nicht weißt, aber was für eine Dynamik entstehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man hört, der andere hat gerade für sich gebetet, dass er da und da eine Not hat. Weißt du was? Ich bete auch für den. Oder der hat für seinen Bruder gebetet, weil er nicht gläubig ist. Weißt du was? Ich habe schon lange nicht mehr für meine Schwester gebetet. Ja? Das kann so eine Dynamik sein, so was Lebendiges, dass eine Stunde nichts ist. Gar nichts. Aber wir haben Gebet strukturiert und so und so und so und ich glaube, dass ein bisschen mehr Freiheit uns gut tut. Nicht zu viel. Es soll kein Chaos werden. Aber ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr diese Stille aushalten, die uns herausfordert zu sagen, ist da was drin in deinem Herzen? Oder ist es eigentlich still und tot? Das brauchen wir. Und Jesus hat diese Strukturen so häufig durcheinander gebracht. Er hat sie aufgebrochen, er hat am Sabbat geheilt, die Jünger haben sich die Hände nicht gewaschen, die Jünger haben nicht gefastet wie die anderen Jünger. Ja, und das hat er gemacht, warum? Weil er offenbar machen wollte, was dahinter steckt. Was bei den Pharisäern für eine Heuchelei da ist. Und er wollte gleichzeitig aber auch sein Herz offenbaren. Nämlich, wie sieht es praktisch aus, wenn man Barmherzigkeit übt? Das war das, was Gott dem Volk immer wieder gesagt hat. Ihr seid verbittert und verhärtet, übt gerechtes Gericht und Barmherzigkeit. Und immer wieder haben sie es nicht geschafft. Und Jesus kommt und er macht genau das. Er hält das Gesetz, aber durchweg zeigt er Barmherzigkeit. Er ist müde und erschöpft, er ist völlig dahingestreckt von einem harten Arbeitstag, von vielen Heilungen und Gesprächen und sonst was. Er will alleine mit den Jüngern sein, seine Zeit haben, ganz allein für sich. Und dann wartet schon wieder die nächste Volksmenge auf ihn. Und es bewegt ihn innerlich. Es bewegt ihn innerlich. Er ist barmherzig, er ist geduldig. Manchmal meinen wir vertrauen Gott, aber eigentlich vertrauen wir unserer Struktur. Und so soll es nicht sein. Struktur ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Struktur. Ja, Barmherzigkeit, Glaube und ein gerechtes Gericht in Situationen zu haben, also das Innere zu putzen. Wir können viel Zeit mit Pflege und Hygiene nach außen benutzen. Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet, Gott zu bitten, uns Barmherzigkeit und Glaube zu schenken, Vertrauen zu schenken? Das ist nichts, was ich trainieren kann. Ich kann das nicht strukturieren. Ich kann nicht sagen, wenn ich 30 Mal jemandem geholfen habe, dann wird es zur Routine und dann bin ich ein barmherziger Mensch. Das funktioniert nicht. Das ist etwas, was Gott dir geben muss und mir geben muss und wo wir immer wieder um Erneuerung bitten müssen. Ja, den letzten Punkt, den letzten Weheruf, den schneiden wir jetzt ab. Das wäre auch nur eine Kleinigkeit gewesen. Und zwar, hab keine Generationenarroganz. Die Pharisäer haben im Endeffekt das Problem gehabt, dass sie gedacht haben, sie wären besser als ihre Väter, weil sie gesagt haben, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir nicht ihre Teilhaber an dem Blut der Propheten gewesen sein. Das heißt, sie haben gesagt, naja, wir hätten die Propheten nicht getötet. Die bösen Papas, die haben die Propheten einfach umgebracht. Aber wir hätten das nicht gemacht. Und da warnt Jesus auch davor, das kann zur Heuchelei werden, wenn wir denken, wir machen diese Fehler nicht. Wir machen diese Fehler nicht.
Ja. Das ist noch das letzte Bild, dann ist es vollständig. Ja. Die Zeichen das, da schauen viele drauf und denken, das wird mir nicht mehr passieren. Und vor allem ich würde sie sowas niemals machen. Stimmt auch. Ja. Was wir auch denken könnten ist, also wenn wieder mal sowas ist, ich würde den Juden sofort in meinem Haus verstecken. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall, den würde ich sofort verstecken bei mir.
Aber wir sollten nicht so hochmütig sein, in der Vergangenheit so zu denken, dass wir etwas nicht tun oder tun würden, denn wir wissen es nicht. Ja. Und das meint diese Generation Arroganz, ja, sich für besser halten als damals. Weil ich selbst habe es nicht getan und ich weiß auch nicht, ob es jemand von euch getan hat, einen Afghanen, der gerade ins Kriegsgebiet abgeschoben wird, zu verstecken. Hätte jeder die Möglichkeit gehabt, wenn er es wollte. Aber wir haben es gar nicht auf dem Schirm. Ja, das ist jetzt kein grober Vorwurf, weil man oft auch keinen Bezug dazu hat, so in der Nähe. Aber wir sollten niemals urteilen über das, was in der Vergangenheit passiert ist und denken, wir wären besser. Ja, das war jetzt sehr viel, sehr viele Eindrücke, sehr viel Input. Aber ich wollte es nicht abkürzen. Ich hatte überlegt, mir 2 Punkte rauszunehmen, aber dann habe ich mir gedacht, ich liebe 3-Punkte-Predigten. Aber aufgrund des Themas verzichte ich auf die Struktur. Ja, und Gottes Wort ist, wie es ist, und die Punkte waren alle, denke ich, wichtig. Jetzt ist aber die Frage, ja, was sollen wir jetzt tun? Ja. Was sollen wir jetzt tun? Der Dolch und die Heuchelei, um die Heuchelei zu töten. Wir haben jetzt die Heuchelei uns angeschaut und jetzt... Vielleicht habt ihr es erkannt, vielleicht hast du in dir Heuchelei erkannt. Hoffentlich sogar, ehrlich gesagt, weil ich bin überzeugt, dass jeder von uns in der einen oder anderen Bereich ein Heuchler ist und wir immer wieder das ausreißen müssen, bevor es so schlimm wird wie bei anderen. Ja. Und wenn du es erkannt hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, und jetzt hinterrücks ermeuchle ich diese Heuchelei. Sei ein Heuchler. Und der Dolch, um die Heuchelei zu töten, ist, Gott zu hören. Die Israeliten wollten Gott nicht hören. Und der Text aus Matthäus 23 endet mit einer Warnung und gleichzeitig aber auch mit einer Hoffnung. Er endet mit einer Warnung und gleichzeitig mit einer Hoffnung. Er sagt ihnen, was passieren wird mit ihnen. Und dann sagt er ab Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da töten, tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Da ist einmal die Warnung für die Heuchler drin, die es so übertrieben hatten, aber es ist auch gleichzeitig ein wichtiger Hinweis drin, nämlich hier steht, ich habe es immer wieder versucht, euch zu versammeln. Ich habe euch eingeladen, kommt. Und das ist das, was der Text uns hier auch sagen möchte. Hey, wenn du Heuchelei in deinem Leben hast, Gott ist doch da. Er hat sein Wort hier, du kannst es jeden Tag aufschlagen. Du kannst in der Gemeinde sein, er ist ja da, er bietet sich dir an. Und komm du zu Jesus, komm du zu ihm und geh unter die Fittiche von ihm. Lass dich von ihm verändern. Aber hier ist der Punkt, ihr habt nicht gewollt. Und das ist das Problem. Heuchelei kann irgendwann so weit kommen, du willst nicht mehr. Und du empfindest es als Anstoß, wenn jemand dir das sagt. Du musst wollen. Sie waren ja taub und blind. Du musst wollen und wenn du es willst, das ist der Heuchelmord, ja, dann bitte Gott um Vergebung. Geh auf deine Knie, geh nach Hause, such dir eine Einöde, aber mach es wirklich bewusst und nicht nur nebenbei. Geh bewusst ins Gebet und bitte Gott um Vergebung für diese Heuchelei, die du da in dir trägst, die du getan hast. Wir sollten da nicht überrascht sein, dass wir sowas haben. Selbst Petrus ist es passiert. Deswegen lasst uns da ehrlich miteinander sein und diese Heuchelei töten, vielleicht auch bei Geschwistern um Vergebung bitten, die wir verurteilt haben zu Unrecht. Sich ihm ganz ungeteilt ausliefern. Das ist der Punkt. Ungeteilt ihm ausliefern. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Ich will tun, was du mir sagst, reiß die Heuchelei aus meinem Leben und vergib mir. Das braucht es, das ist der Heuchelmord. Petrus gibt uns hier nochmal einen Hinweis, nachdem er gesagt hat, lebt und Heuchelei ab, geht der Vers wie folgt weiter. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch das diese wachst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wenn wir mal so gedemütigt werden, dass wir unsere Heuchelei selbst erkannt haben, dann können wir wieder wie so ein kleines Baby werden, das sagt, oh Herr, ich brauche dein Wort. Ich brauche Veränderung jetzt. Ich möchte gerne mich neu aufmachen, von dir zu lernen und zu lesen. Bitte vergib mir, dass ich geheuchelt habe. Dass nach außen immer alles okay wirkt, aber ich eigentlich überhaupt nicht okay bin. Vergib mir das und hilf mir einen Neuaufbruch. Und dann trink die Milch und schmecke die Güte Gottes. Lass dich erfrischen von ihm, weil er liebt dich. Und er will nicht, dass du heuchelst. Ja, er will dir helfen, es abzulegen und er tut es auch. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du warst ungeheuchelt. Dein Herz war ungeteilt mit dem Vater. Du hast dir so viel Zeit alleine im Gebet genommen, wie ich es mir nur träumen könnte. Du warst ungeteilt mit dem Vater und ich lasse mich oft ablenken. Ich bin so oft geteilt in meinen Gedanken, in Dingen, die ich tue, auch in meinen Urteilen über andere, auch in meinem Vertrauen an dich und meiner Gnade gegenüber anderen, bin ich oft geteilt und nicht klar. Und Herr Jesus, ich wünsche mir für mich und für alle hier, das, was David auch gesagt hat, was er sich für Salomo wünscht, ein ungeteiltes Herz. Ja, Herr, und wir wissen, dass unser Herz immer wieder geteilt wird und auch Salomos Herz wurde geteilt. Deswegen danke ich dir für deine Gnade, dass wir trotz geteiltem Herzen wieder zu dir umkehren dürfen unter deine Fittiche. Dass du uns liebst, uns annimmst und immer wieder erfrischst und vorangehen willst mit uns. Hab Dank dafür. Amen.